Es ist ein eiskalter Tag im hügeligen Nordfrankreich. Rechts und links im Niemandsland rücken die Truppen in einem Chaos aus Rauch, Gewehrkugeln und explodierenden Granaten vor. Im Kommandounterstand gibt Second Lieutenant J.R.R. Tolkien Befehle an Meldegänger weiter. Oder er versucht sich in dem engen Schützengraben ein Bild vom Verlauf der Schlacht zu machen. In dem erschöpften und schlammüberzogenen Bataillon der 400 Infanteristen ist er für die Nachrichtenübermittlung verantwortlich. Am Ende des Gemetzels sind 3 Meilen feindlicher Schützengräben in britischer Hand. Aber es ist die letzte Schlacht, die Tolkien miterleben wird. Einige Tage später beginnt er zu fiebern und eine Odyssee aus Zelten, Zügen und Schiffen bringt ihn schließlich zurück nach Birmingham. Dort im Krankenhaus beginnt er, eine düstere und vielschichtige Geschichte niederzuschreiben über ein altes Volk, das von albtraumähnlichen Kreaturen, halb Maschine, halb Ungeheuer, belagert wird. Der Fall von Gondolin. Es ist das erste Blatt eines riesigen Baumes, zu dem sich Tolkiens Erzählungen auswachsen werden. Gnome oder vielmehr Elben kommen in dieser Geschichte vor. Aber sie sind hochgewachsen und grimmig. Mit den irrlichternden Feen aus Wood Sunshine haben sie nichts gemein. Hier geht es um echte Schlachten, nicht um die Kriegsparodie eines Rugbyspiels. Als Kind hatte sich Tolkien gar nicht sonderlich für Feenmärchen begeistert, wie er später sagte. Erst an der Schwelle zum Mannesalter, durch das Studium der Philologie, wurde mein Interesse an Feengeschichten geweckt. Und durch den Krieg wurde es rasch größer. Ein Brief an seinen Sohn Christopher, der während des Zweiten Weltkriegs in der Royal Air Force diente, gibt Aufschluss darüber, welchen Einfluss die Kriegserlebnisse auf Tolkiens Schriften hatten. In all deinen Leiden, von denen manche bloß körperlich sind, spüre ich ein Verlangen, dein Gefühl für Gut und Böse, schön und scheußlich irgendwie zu äußern, es zu rationalisieren und nicht einfach vor sich hin schweren zu lassen, schrieb er. In meinem Falle sind daraus Morgoth und die History of the Gnomes erwachsen. Der Mythos, der letztendlich als das Silmarillion veröffentlicht wurde und von einer Zeit erzählt, in der Sauron aus der Herr der Ringe lediglich der Diener des gefallenen Engels Morgoth war, entstand in eben dieser Konstellation, als über ein fantasiebegabtes Genie der Krieg hereinbrach, der die Moderne einläutete. Der Baum wuchs langsam und alles andere als geradlinig. Im Jahr 1914 hatte Tolkien gerade erst mit der Arbeit an dem Stoff begonnen, aus dem später Gondolin und Mittelerde entstehen sollten. Er hatte nichts als einige Bilder, seltsame Fantasien, ein paar Gedichtfragmente, die Nacherzählung einer finnischen Legende und eine Reihe experimenteller Sprachschöpfungen. Es gab noch keine Anzeichen dafür, dass er all dies einmal zu dem Mythos vereinen würde, der sich Ende 1916 abzuzeichnen begann. Auch Englands Kriegsbeitritt schien zunächst keinen Einfluss auf seine Arbeit zu haben. Es war eine Zeit heftiger patriotischer Ergüsse, wie man sie zum Beispiel in der eleganten Poesie von Rupert Brooke erleben kann. Zu dieser Flut trug auch G.B. Smith bei, mit einem Gedicht, dessen Untertitel »Zur Kriegserklärung« lautet und dass die neuen Feinde warnt, England sei zwar alt. Doch noch besitzen wir Stolz, der nicht wird dulden den Hohn von Dummköpfen, die zu frech geworden sind. Wer vorschnell das beweisen will, lass ihn sehen, ob er nicht ein Feuer entzündet, mit dem er nicht gerechnet. Stolz und Patriotismus bringen selten gute Lyrik hervor. Tolkien sprang wohl nicht auf diesen fahrenden Zug auf. Auf den ersten Blick scheint es sogar, dass nichts um ihn herum einen Einfluss auf ihn hatte. Weder Freunde noch literarische Strömungen, nicht das Zeitgeschehen und noch nicht einmal persönliche Erlebnisse. Einige Kritiker sahen in ihm daher eine Art Vogelstrauß, der seinen Kopf in der Vergangenheit vergrub, der mittelalterliche oder mythologische Dichtung nachahmte, um die moderne Welt so weit wie möglich auszusperren. Doch für Tolkien war die Welt der Mythen oder des Mittelalters nur allzu lebendig. Ihre Symbole und Erzählstrukturen waren für diesen Schriftsteller, der sich so sehr von seinen Kollegen des 20. Jahrhunderts unterscheidet, einfach die naheliegende Ausdrucksform. Im Gegensatz zu anderen, die wie er angesichts des Kriegsgetöses unter Schock standen, verwarf er nicht die alte Art zu schreiben, den klassizistischen oder mittelalterlichen Stil, den Lord Tennyson und William Morris so geschätzt hatten. In seinen Händen erwachten diese Traditionen zu neuem, blühenden Leben und sind bis zum heutigen Tag lebendig geblieben.